die niedrigen Pensionen von Frauen führen dazu, dass die Altersarmut natürlich sehr verbreitet ist. Deutlich mehr als bei den Männern. Also das führt auch dazu, dass Frauen von ihren Männern finanziell abhängig sind und dann eben auch nicht ganz selbstbestimmt die Beziehung führen können.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Sie arbeiten, betreuen Kinder, kümmern sich um Angehörige, schmeißen ein Leben lang den Haushalt und trotzdem bekommen die meisten Frauen am Ende ihres Arbeitslebens eine Pension, von der sie nicht leben können. Frauen bekommen immer noch deutlich weniger Pension als Männer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört Vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
Ja, diese Tatsache beschreibt die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen, auf die mit dem Equal Pension Day aufmerksam gemacht werden soll. Das ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen im gesamten Jahr bekommen werden. Am größten ist die Differenz in Vorarlberg, am kleinsten in Wien. Im Jahr 2022 fällt der sogenannte Equal Pension Day auf den 3. August. Viele Frauen sind mit ihrer niedrigen Pension damit weit entfernt, ein gutes Leben führen zu können. Hallo auch von mir, mein Name ist Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation.
Um diese Ungleichheit bei den Pensionen zu beseitigen, will Bundesministerin Susanne Raab Frauen in der Pension stärken. Hören wir ein nachgesprochenes Zitat, in dem Raab erklärt, wie sie das tun möchte.
Ich bin richtig froh, dass mit dem Frühstarterbonus nun ein faires System gefunden wurde, das Frauen auch in der Pension stärkt. Mit dem neuen System profitieren auch geringe und mittlere Pensionen und es wird einen fixen Zuschlag für Erwerbsjahre zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr geben.
Warum es den Gender Pension Gap überhaupt gibt, was er auslöst, wie er geschlossen werden kann und ob der Frühstartbonus wirklich dazu beitragen kann, das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen. Bei uns ist heute bereits zum zweiten Mal, ich freue mich sehr, Dina Czalinus-Glatz, ÖGB-Expertin für Pensionen. Hallo.
Hallo.
Und ebenfalls zum zweiten Mal bei uns ist der ÖGB-Juristin und Expertin für Sozialpolitik Charlotte Reif. Herzlich willkommen.
Hallo.
Gut, dann gleich zu Beginn, Dina, würde ich dich bitten, vielleicht kannst du uns einen Überblick geben, wie hoch sind denn die Alterspensionen und wie verteilen sie sich zwischen den Geschlechtern?
Die durchschnittliche monatliche Alterspension eines Mannes, der in Österreich lebt, beträgt derzeit 2103 Euro. Die durchschnittliche monatliche Alterspension einer Frau, die in Österreich lebt, beträgt aber nur 1293 Euro. Das ist eine Differenz von 41%, also eine sehr große Differenz.
Warum gibt es denn diesen Gender Pension Gap überhaupt?
Vereinfacht gesagt wird die Pension aus zwei wesentlichen Komponenten berechnet. Einerseits aus dem Einkommen, das man im Laufe des Lebens verdient hat, und andererseits aus der Anzahl der Versicherungsjahre, die man in der Pensionsversicherung erworben hat. Und umso besser das Einkommen war im Erwerbsleben und umso mehr Versicherungsjahre man in der Pensionsversicherung erworben hat, desto höher fällt die spätere Pension aus. Da Frauen aber im Durchschnitt schlechter verdienen als Männer und Frauen im Durchschnitt auch weniger Versicherungsjahre haben als Männer, haben sie im Endeffekt dann niedrigere Pensionen.
Das heißt, der sogenannte Gender Pay Gap, also die Einkommensschere, spielt dann da logischerweise eine große Rolle.
Natürlich. Wenn Frauen während des Erwerbslebens schlechter verdienen als die Männer, haben sie im Durchschnittsfall dann natürlich auch niedrigere Pensionen.
Charlotte, du bist ja auch Expertin für Sozialpolitik und auch ganz stark in der Frauenpolitik engagiert. Machen Frauen hier etwas falsch?
Ich denke, es ist so einfach zu sagen, dass Frauen da was falsch machen, weil man ihnen damit wieder individuell die Schuld zuschiebt. In Österreich ist es immer noch so, dass Frauen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Das heißt, sie pflegen die Angehörigen, sie betreuen die Kinder, sie arbeiten im Haushalt mehr und deswegen nehmen sie auch weniger am Erwerbsleben teil. Zusätzlich ist in Österreich das 1,5-Verdiener-Modell sehr verbreitet. Das heißt, wenn Care-Arbeit ansteht, insbesondere Angehörigenbetreuung oder Kinderbetreuung, arbeiten die Männer meist Vollzeit mit Überstunden und Frauen gehen in Teilzeit und das eher in geringem Ausmaß, also 20 Stunden oder weniger.
So, da würde ich jetzt gleich ins Thema mit hineinspringen und zwar, wie können wir diesen Gender Pension Gap schließen? Was fordert jetzt der ÖGB in diesem Zusammenhang? Welche Lösungen gibt es? Vielleicht, Dina, fangen wir mit dir an und dann auch ein bisschen später von dir, Charlotte.
Es ist zentral für die spätere Pension, dass das Einkommen im Erwerbsleben von den Frauen verbessert wird. Das heißt, wenn man den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, den es im Durchschnittsfall gibt, reduziert, dann wirkt sich das natürlich auch später auf die Pensionshöhe aus. Wenn man den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit tatsächlich in der Praxis umsetzen würde, würde sich das auch positiv auf die spätere Pensionshöhe auswirken. Und es ist auch eine Tatsache, dass Frauen eher in Branchen beschäftigt sind, die schlechter entlohnt sind. Das ist ein Thema der fairen Bewertung der Arbeit. Frauen sind sehr stark in der Pflege und in der Betreuung erwerbstätig oder bei der Kinderbetreuung. Das sind ganz wichtige Arbeiten für unsere Gesellschaft und es ist wichtig, dass in diesen Bereichen besser bezahlt wird. Aber wir fordern auch Verbesserungen im Pensionsrecht. Im Pensionsrecht gibt es zum Beispiel Kindererziehungszeiten, die werden 4 Jahre angerechnet. Und ein Kind wirkt sich jetzt bei der Pensionshöhe monatlich um 120 Euro aus. Wir fordern ein verbessertes Modell der Kindererziehungszeiten und das hätte den Endeffekt, dass bei einem Kind sich die Pension monatlich um 180 Euro erhöhen würde. Wichtig ist auch, dass sich die Rahmenbedingungen für Menschen mit Kindern verbessern, damit die Menschen in einem verstärkten Ausmaß dann erwerbstätig sein können. Deswegen fordern wir als ÖGB auch mit den anderen Sozialpartnern und der industriellen Vereinigung einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr. Und dieser Kinderbetreuungsplatz soll leistbar und ganztägig zur Verfügung stehen. Das ist ganz wichtig, damit die Menschen überhaupt die Versicherungszeiten erwerben und andererseits während der Phase, wo die Kinder klein sind, auch in einem verstärkten Ausmaß erwerbstätig sind und dann auch ein besseres Einkommen erzielen.
Das heißt, wenn es einen Kinderbetreuungsplatz gibt, haben Frauen auch dann öfter die Chance, Vollzeit zu arbeiten.
So sehen wir das.
Genau. Charlotte, was gibt's noch für Forderungen vom ÖGB?
Ich denke, es ist ganz zentral, was die Dina schon angesprochen hat, dass sich die institutionellen Rahmenbedingungen einfach verändern, dass es genug zum Beispiel Pflege- und Betreuungseinrichtungen gibt für Angehörige, dass es Kinderbildungsangebote gibt, wie die Dina es gesagt hat, also eben ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz. Und hat die Dina auch schon gesagt, aber ist sehr zentral die Bewertung von Arbeit und die faire Entlohnung. Also Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, sind vielfach sehr wichtige Arbeiten für die Gesellschaft und die müssen grundsätzlich besser entlohnt werden. Das betrifft Reinigung, Elementarpädagogik, Pflege und so weiter.
Ich frage jetzt aber nochmal kurz nach, dieser Rechtsanspruch auf den gratis Betreuungsplatz für Kinder ab dem 1. Geburtstag. Wieso ist der so essentiell? Weil Kinderbetreuung gibt es ja jetzt schon, aber die reicht nicht aus, die Kinderbetreuung, oder wie kann man das sagen?
Die Kinderbildungslandschaft, also die elementarpädagogischen Einrichtungen in den einzelnen Bundesländern sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Also, dass es einen ganzjährigen Kinderbetreuungsplatz gibt oder Kinderbildungsplatz, der auch Vollzeitarbeit ermöglicht, das gibt es nur in sehr wenigen Fällen. Also in Wien ist das mit Sicherheit möglich, aber von anderen Bundesländern wissen wir, dass es da keine Kinderbildungsplätze gibt, die Vollzeitarbeit ermöglichen.
Das heißt, da muss die Politik Geld in die Hand nehmen und diese Plätze schaffen.
Ja, jedenfalls.
Wir haben jetzt unterschiedliche Faktoren gehört, die es eben Frauen auch schwieriger machen, Vollzeit zu arbeiten und dementsprechend auch ein höheres Einkommen und in weiterer Folge eine höhere Pension zu bekommen. Was macht das mit den Frauen, wenn man dann einfach nach einem langen Erwerbsleben vor so einer geringen Pension steht und damit nicht auskommt?
Die niedrigen Pensionen von Frauen führen dazu, dass die Altersarmut natürlich sehr verbreitet ist. Und deutlich mehr ist bei den Männern. Also das führt auch dazu, dass Frauen von ihren Männern finanziell abhängig sind und dann eben auch nicht ganz selbstbestimmt die Beziehung führen können. Viele Frauen können sich finanziell nicht leisten, alleine zu leben. Und gleichzeitig ist natürlich ein geringes Einkommen auch dafür verantwortlich, dass man dann an kulturellen Veranstaltungen oder überhaupt am gesellschaftlichen Leben weniger teilnehmen kann. Und das führt dann letztlich auch zur Vereinsamung.
Da wollte ich hier nachfragen, weil es heißt immer, und ich glaube, das stimmt auch, Geld macht oder bedeutet Unabhängigkeit. Wenn ich jetzt von meinem Mann abhängig bin, dann kann es natürlich auch im schlimmsten Fall sein, dass ich auch zum Beispiel bei meinem gewalttätigen Partner vielleicht bleiben muss. Ist das richtig?
Den Zusammenhang würde ich auf jeden Fall auch sehen. Finanzielle Unabhängigkeit ist eine zentrale Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Gerade für Frauen ist die aber heute immer noch vielfach nicht gewährleistet, gerade im Alter. Die Verdienste von Frauen sind geringer, die Frauen übernehmen die meisten Betreuungsaufgaben und arbeiten dadurch in Teilzeit. Und insgesamt haben Frauen auch in Österreich weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung.
Dina, ich habe mir jetzt diesen Pension Gap, diese Pensionslücke angeschaut. 1997 waren es 46%, das war vor 25 Jahren. Heute haben wir 40%, wo die Pensionen unterschiedlich sind. 40% bekommen Frauen noch immer weniger. Warum geht da nichts weiter? Weil wenn in diesem Tempo, wenn sich das so fortsetzt, dann haben wir 21, 28 erst gleich hohe Pensionen. Wie kann das sein?
Was stimmt, ist, dass bei diesem Thema verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen. Der ÖGB hat ein Modell der verbesserten Anrechnung der Kindererziehungszeiten vorgeschlagen, das den Frauen definitiv helfen würde. Was sich in den letzten Jahren aber schon verbessert hat, dass der Zugang überhaupt eine eigene Pension zu bekommen hat, verbessert hat. Denn in der Vergangenheit war es ein noch größeres Problem, dass Frauen überhaupt einen eigenen Pensionsanspruch erworben haben.
Diese zwei Schrauben würden das schon sehr beschleunigen, sagst du?
Das würde auf jeden Fall zu einer Verbesserung führen. Und es ist ein fertiges Modell, das man einfach übernehmen könnte und schnell umsetzen könnte. Aber klar ist natürlich auch, das würde natürlich Geld kosten. Ja?
Wo kommt das Geld her?
Das Geld muss natürlich vom Staat gezahlt werden, also im Grunde vom Familienlastenausgleichsfonds, so wie das jetzt auch vorgesehen ist.
Wir haben zu Beginn ja auch ein Zitat von der Frauenministerin Susanne Raab gefunden, die sagt, mit dem Frühstartbonus sei ein System gefunden worden, das Frauen in der Pension stärkt. Dina, wie beurteilst du diesen Vorschlag? Sind damit alle Probleme gelöst?
Der Frühstarterbonus ist ein Bonus für Menschen, die ab 2022 in Pension gehen und die schon zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr erwerbstätig waren. Voraussetzung für diesen Bonus ist, dass man zwischen dem 15. und 20. Geburtstag 12 Monate zumindest gearbeitet hat und insgesamt im ganzen Erwerbsleben zumindest 25 Jahre gearbeitet hat. Maximal kann man durch den Frühstarterbonus 60 Euro im Monat bekommen. Der Frühstarterbonus richtet sich an Menschen, die früh zu arbeiten begonnen haben. Davon profitieren Frauen auch faktisch nicht stärker als Männer. Der Frühstarterbonus ist somit keine speziell frauenpolitische Maßnahme.
Okay, also der größte Kritikpunkt ist, dass das zwar schon etwas bringt, aber halt nicht rein Frauen voranbringt, wo das größte Problem ja liegt. Ein Vorschlag, der von Seiten der Bundesregierung auch immer wieder kommt, ist das Pensionssplitting. Da gibt es das Verpflichtende und auch das Freiwillige. Kannst du das vielleicht auch kurz erklären und wäre das eine bessere Lösung, um die Pensionen anzugleichen?
Es gibt derzeit nur ein freiwilliges Pensionssplitting. Das freiwillige Pensionssplitting funktioniert so, dass der erwerbstätige Elternteil dabei freiwillig einen Teil seiner Pensionsgutschrift an den erziehenden Elternteil überträgt. Das ist für die ersten 7 Jahre nach der Geburt des Kindes möglich. Wenn ein Paar vereinbart, dass sie so ein freiwilliges Pensionssplitting machen wollen, ist nichts dagegen einzuwenden. Im Regierungsprogramm ist aber ein verpflichtendes Pensionssplitting vorgesehen. Dies lehnt der ÖGB ab. Ein Grundproblem ist, dass es nicht ein Allheilmittel gegen Altersarmut ist. Wenn die beiden bis ins hohe Alter zusammenbleiben, verändert sich durch das Pensionssplitting das Einkommen des Haushalts überhaupt nicht. Von einem Partner wird es zwar etwas geringer, vom anderen wird es etwas höher. Man berechnet aber die Armutsgefährdung von einem Paar immer nach dem Haushaltseinkommen. Und das verändert sich durchs Pensionssplitting nicht.
Das heißt dann, vor allem wenn beide Pensionen sehr niedrig sind, dann löst das erst recht nicht das Problem, weil das insgesamt ja nicht mehr wird, sondern nur von dem einen zum anderen transferiert wird, oder?
Wenn beide Pensionen von Haus aus niedrig sind, dann bleiben beide Pensionen dann im Endeffekt niedrig. Ja? Darin ändert das Pensionssplitting nicht. Warum wir es aber auch ablehnen, das verpflichtende Pensionssplitting, auch aus anderen Gründen, ist, dass es dazu führen könnte, dass die Frauen sich abgesichert für das Alter fühlen und dann weniger erwerbstätig sind. Und andererseits wird das Problem der niedrigen Frauenpensionen in die Familie verschoben, obwohl es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Man profitiert umso stärker vom verpflichtenden Pensionssplitting, je höher das Einkommen des Partners ist. Das verpflichtende Pensionssplitting wirkt auch erst in Jahrzehnten, da es nur für Eltern gilt, die jetzt Kinder bekommen. Das heißt, das Problem der niedrigen Pensionen der Frauen wird auf die lange Bank geschoben.
Gut, das heißt, es liegen ein paar Vorschläge am Tisch, aber alle sind offenbar nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Einen Vorschlag, der auch immer wieder kommt, hätte ich jetzt noch, den ich dich bitten würde zu beurteilen, nämlich die sofortige Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen. Das ist ja ohnehin für 2024 oder ab 2024 vorgesehen. Viele Stimmen sagen aber auch immer wieder, na, man müsste das sofort machen. Wäre das sinnvoll?
Meiner Ansicht nach nein. Das Frauenpensionsalter wird, wie du bereits gesagt hast, ab 2024 angehoben und das ist schon sehr bald. Derzeit können Frauen noch früher in Pension gehen, sie müssen aber nicht. Das heißt, wenn eine Frau später in Pension gehen will, kann sie natürlich auch für einen späteren Zeitpunkt den Pensionsantrag stellen. Die Angleichung des Frauenpensionsalters an jedes der Männer beginnt in Österreich ab 2024 und ist dann sehr schnell und ist dann bereits mit 2033 abgeschlossen und betrifft de facto 5 Jahrgänge. Frauen, die ab 2.6.68 geboren sind, haben schon ein Regelpensionsalter von 65 Jahren. Also man sieht daher, dass die Angleichung des Frauenpensionsalters an jenes der Männer sehr rasch erfolgt.
Bei uns ist auch Charlotte Reif, sie ist Expertin für Sozialpolitik und Juristin hier im ÖGB. Charlotte, wir haben jetzt gehört, das österreichische Pensionssystem, das orientiert sich an lebenslanger Vollzeitbeschäftigung ohne Erwerbsunterbrechungen. So, dann haben wir auch gehört, Frauen arbeiten sehr viel in Teilzeit, also keine Vollzeit und es gibt viele Unterbrechungen wie Karenzzeiten. Meine Frage, was ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine 30-Stunden-Woche einführt in der Arbeitswelt, also eine Arbeitszeitverkürzung, in der dann beide Partner quasi gleich lange arbeiten und auch gleich viel an Arbeiten übernehmen könnten? Wäre das eine Lösung, um die Pensionen nach oben zu bringen für die Frauen?
Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich wird jedenfalls helfen. Ich zitiere da immer sehr gerne eine Studie aus Island. Also in Island wurde durch Initiative der Gewerkschaften für eine große Mehrheit der Erwerbstätigen eine kürzere Arbeitszeit ohne Lohnkürzungen durchgesetzt. Die Ergebnisse waren wirklich sehr positiv. Es gab mehr Zeit für die Familie, mehr partnerschaftliche Aufteilung zwischen Männern und Frauen, die ganz automatisch funktioniert hat, dadurch, dass mehr Zeit zur Verfügung stand am Tag, mehr Spielraum für Alleinerziehende und auch viele positive Effekte für die körperliche und psychische Gesundheit. Österreich hat im EU-Vergleich eine der höchsten Arbeitszeiten bei Vollzeitbeschäftigten und ist weit auch von dem skandinavischen Verständnis von der Aufteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit entfernt. Also eine Verkürzung der Tagesarbeitszeit oder Wochenarbeitszeit entschärft jedenfalls viele Probleme. Und zusätzlich haben ÖGB und AK auch ein Familienarbeitszeitmodell vorgeschlagen, das da auch helfen würde.
Also das heißt, kürzere Arbeitszeiten würden auch den Frauen helfen, dass sie Vollzeitjobs annehmen könnten, mehr Vollzeitjobs annehmen könnten.
Ja, wenn die wöchentliche Arbeitszeit dann zum Beispiel bei 35 Stunden liegt und beide Partner dann in einem Ausmaß von 35 Stunden arbeiten, bleibt einfach noch Zeit für die Familie. Wenn dann die institutionellen Rahmenbedingungen noch stimmen, dann sind das Vollzeitbeschäftigungen, mit denen sich dann auch eine gute Pension also erreichen lässt.
Charlotte, du hast ja vorher auch das Familienarbeitszeitmodell des ÖGBs angesprochen. Vielleicht kannst du das ganz kurz auch erklären, wie das ausschaut, weil da geht es ja auch ganz stark darum, dass auch Väter mehr in Karenz gehen und dass ja Frauen in weiterer Folge auch hilft, mehr zu verdienen und eine höhere Pension zu generieren.
Wenn man jetzt einfach auf die derzeitige Situation schaut, ist die Aufgabe der Kinderbetreuung, Kinderbildung in den ersten Lebensjahren hauptsächlich in den Händen von Frauen. Wir fordern daher die Umsetzung eines Familienarbeitszeitmodells. Das ist jetzt unabhängig von der Karenz, sondern da geht es eher darum, dass man sich jetzt einfach von der Geburt des Kindes in den ersten Lebensjahren mal diesen Lebensabschnitt anschaut. Da gibt es eben als erstes den Papamonat, den die Väter als Väterbeteiligung machen können. Dann kommt die Karenz. Da ist natürlich die Aufteilung, also da muss es auch Anreize geben, dass Väter mehr in Karenz gehen, also längere Ausmaße nehmen. Aber das Familienarbeitszeitmodell setzt eigentlich danach an. Und zwar geht es darum, dass man eine zusätzliche Geldleistung erhält als Familie, jeweils eine, also 250 Euro pro Elternteil, wenn beide die Arbeitszeit in einem bestimmten Ausmaß wahrnehmen. Also dieses Ausmaß ist 28 bis 32 Stunden. Wenn beide Eltern in diesem Ausmaß arbeiten, das heißt für die Frauen bedeutet es meistens ein bisschen raufzugehen mit ihrer Arbeitszeit, für die Männer runter, dann soll da eben eine Unterstützung sein, die den Entgeltausfall der Familie abfangen soll. Wenn man früh ansetzt und die Väter von Anfang an eingebunden werden, dann wird man daraus auch positive Effekte für die weitere Gestaltung im Erwerbsleben sehen.
Wir kommen dann langsam zum Abschluss, aber davor möchte ich gerne noch ein Thema, wo es auch immer Ungleichheiten gibt zwischen Männern und Frauen, ansprechen. Das ist die Bildung. Das heißt ja auch immer, Bildung schützt vor Armut. Und in Österreich sind aber Frauen im Schnitt höher gebildet als Männer, gleichzeitig verdienen sie aber weniger. Was läuft hier falsch, Charlotte?
Vielfach wird aus solchen Ergebnissen dann gefordert, oder das ist zumindest das, was man immer wieder dann hört, Frauen verhandeln halt schlechter, sind in Gehaltsverhandlungen, setzen sich weniger durch. Und genauso, Frauen sollen sich eben in Männerbranchen orientieren, sollen halt studieren, dann wird auch die Bezahlung besser. Einerseits geht es um den Wert der Arbeit und die Bewertung. Hier sind viele Fragen offen, denn es sind vor allem Frauen, die in bestimmten Branchen schlechter bezahlte Tätigkeiten ausüben, zum Beispiel monotone, kleinteilige Tätigkeiten in Industriebetrieben. Und ein anderer Faktor ist die Entgelttransparenz. In Österreich sind die Faktoren, um die Entgelttransparenz zu erreichen. In Österreich haben wir Einkommensberichte, das heißt also Unternehmen müssen schriftlich die Löhne und Gehälter getrennt nach Geschlecht ausweisen. Das ist bei Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern alle 2 Jahre sind solche Berichte zu erstellen. Die sind allerdings, also es ist theoretisch, wenn man sich anschaut, die Gesetzeslage, das ist, wirkt alles sehr, sehr positiv und sehr in Richtung Entgelttransparenz. Aber wenn man sich dann anschaut, wie es konkret umgesetzt ist und wie, was man da in Wirklichkeit herausfinden kann, gibt es da große Probleme oder viele Baustellen, um das noch zu verbessern. Sie sind eben, die Einkommensberichte sind in anonymisierter Form zu erstellen. Das heißt, es darf keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen geben. Das ist natürlich einerseits gut, dass man nicht an den Pranger gestellt wird. Andererseits kann man dadurch konkrete Ungleichheiten auch nicht sehen.
Aber wir müssten mehr über Geld sprechen, um auch Löhne nach oben zu bringen und dann auch um die Pensionen nach oben zu bringen, oder?
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Der Equal Pension, der sollte eigentlich am 31. Dezember begangen werden. Sprich, das ist dann der Tag, an dem beide Männer und Frauen wirklich gleich hohe Pensionen bekommen. Wie lange wird das noch dauern?
Das kann ich nicht abschätzen.
Aber es scheint noch ein weiter Weg zu sein.
Im Moment habe ich schon den Eindruck. Ja?
Charlotte, du?
Ja, ich würde sagen, ich bin da schon sehr optimistisch gestimmt in gewisser Weise, weil ich sehe schon an vielen, gerade in meinem Umfeld, an jungen Vätern, die sich schon sehr stark an der Kinderbetreuung beteiligen und auch das Selbstverständnis haben, dass das einfach gerecht aufgeteilt wird. Andererseits fehlen in vielen Bundesländern die institutionellen Rahmenbedingungen und die Familien sind so gezwungen, in alte Rollenmuster zurückzukehren. Also ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang, aber es müsste sich einiges ändern. Ich denke, da gibt es für die Politik einige Aufgaben, die zu bewältigen sind.
Das war sicher nicht unser letzter Podcast zu diesem Thema.
Was jetzt kommt, dürfte euch zwar ja nicht überraschen, nachdem ihr ja beide schon zum zweiten Mal hier seid. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Podcast, sondern es kommt jetzt traditionell unser Podcast-Quiz. Wann wurde denn in Österreich die erste sogenannte gesetzliche Pensionsversicherung eingeführt? Könnt ihr das abschätzen oder vielleicht wisst ihr es sogar? Dina oder Charlotte, wer möchte beginnen?
War das im Bergbau schon damals eine so gesetzliche? Ja gut, na, das ist wieder.
Ich glaube, du denkst schon in eine gute Richtung.
Die Fährte ist nicht falsch.
Ja. Eine Jahreszahl, wollt ihr die schätzen? Ist schon ein paar.
1919.
Mhm.
Ja, früher war es, aber.
Ich löse auf, sagen, oder? Ja. Oder magst du noch schätzen?
Ja. Nein.
Es war nämlich 1889 und zwar mit dem Bruderladengesetz, so hieß das. Die Bruderladen waren vor 1889 als freiwillige Versicherungsvereine organisiert und später eben dann als sogenannte Pensionsversicherung eingeführt.
Das war 1889. Ja, damit dürfen wir uns von euch verabschieden. Danke fürs mit dabei sein. Schön, dass du mit dabei warst, Dina.
Hat mich auch gefreut.
Und danke auch an dich, Charlotte.
Mich hat es auch sehr gefreut, danke.
Das war Folge 54 des ÖGB-Podcasts Nachgehört. Vorgedacht, wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, beziehungsweise welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen beziehungsweise Vorschläge bitte per Mail an podcast@oegb.at. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt's alle Infos für dich auf oegb.at und in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
und mit Expertinnen vorgedacht wird.